Sinners schwerster Gegner, mit dem er die größten Probleme hatte in der Woche, war eigentlich die Champagnerflasche bei der Siegerehrung. Ja, ist so. Wenn der aktuell beste Grundlinienspieler...
Wir schreiben den 19. November und es schneit im hohen Norden. Alles weiß hier in Bremen. Wahrscheinlich ganz anders als an den Orten, an denen momentan ganz viel Tennis gespielt wird. Italien zum Beispiel, Spanien kommt mir da noch in den Kopf. Heute gibt es eine neue Folge Crosscourt. Natürlich auch wieder mit dabei Stefan Schnürle. Hallo Stefan, schneit es bei dir da unten auch?
Hallo Dennis. Nee, hier ist kein Schnee. Ich war auch schon draußen. Hier ist alles ganz normal grau.
Ich dachte heute Morgen, ich gucke nicht richtig. Eigentlich ja immer noch so mild und jetzt auf einmal Schnee. Naja. Hast du in der letzten Zeit viel Tennis schauen können? Und vielleicht auch gleich die nächste Frage, wie siehst du diesen Teil der Saison? Irgendwie kommt jetzt ja nochmal so viel hoch. Es passieren viele Dinge, teilweise sogar gleichzeitig, obwohl kein Grand Slam Turnier läuft. Das ist ja, finde ich, nach den US Open immer so, dass es ein wenig so abflacht. Und dann geht es aber nochmal ganz gut rund.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich hatte unfreiwillig auch 2 Wochen mehr Zeit, weil ich da mal krankgeschrieben worden war, da diese eine Sache aus dem Urlaub doch ein bisschen hartnäckiger sich hält als erhofft. Da habe ich mir ein bisschen mehr von Paris-Bercy dann angeguckt, aber habe die Zeit auch ein bisschen genutzt, um Matches von 2004, 2005, 2006 anzuschauen. Und da weiß jetzt der ein oder andere vielleicht schon, was ich damit andeute, aber dazu sage ich dann am Ende der Folge noch ein bisschen mehr. Ansonsten ist es halt jetzt auch nicht mein liebster Teil der Saison. Das ist schon der Part eigentlich zwischen April und dem Ende von Wimbledon, wenn halt dann wirklich hier hoch hergeht, Turniere in Deutschland stattfinden, aber 2 Grand Slams sind, das ist halt dann wirklich schon, glaube ich, die beste Tenniszeit, zumindest für uns Europäer, aber ATP Finals ist auf alle Fälle immer ein nettes Highlight noch zum Schluss. Auch wenn es jetzt, wenn man qualitativ jetzt oder von der Spannung nicht immer sehr dramatisch war, abseits von dem Zverev-Match gegen Fritz. Aber wir haben jetzt auch nach den ATP-Finals aktuell noch 2 Highlights mit dem Billie Jean King Cup und dem Davis Cup, der heute anfängt. Und auch wenn ich die Vorrunden da mich immer kritisch geäußert habe, warum die da teils vor 5 Zuschauern in China stattfinden, aber die Finalrunde finde ich ehrlicherweise dann schon ganz cool immer.
Ja, und dadurch, dass das jetzt an einem Ort stattfindet, das ist auf jeden Fall spannend und ein ganz dominierendes Thema haben wir da natürlich noch, da sprechen wir am Ende noch kurz drüber. Lass uns aber starten mit den ATP-Finals. Jannik Sinner gewinnt gegen Taylor Fritz und krönt eine zumindest sportlich sehr, sehr erfolgreiche Saison. Alexander Zverev und Casper Ruud haben es bis in die Halbfinals geschafft. Lass uns über das Finale vielleicht ein bisschen sprechen. Wie war dein Gefühl vor dem Finale und wie bewertest du das letztendlich? Ich kann mich an eine Nachricht von dir erinnern, da hast du geschrieben, einfach nur, meine Güte, ist der gut geworden.
Er hat sich überraschenderweise auf Sinner bezogen. Ja, also ich hatte nach dem Halbfinalsieg von Fritz über Zverev schon gedacht, dass wir jetzt auch zu Sinners Titelübergabe springen können. Das ist halt kein gutes Matchup für Fritz, ähnlich zu dem mit Djokovic. Sein Glück ist, dass er gegen Sinner in frühen Jahren oder vor einiger Zeit eben noch gewinnen konnte, bevor Sinner wurde, weil sonst glaube ich, dass das Matchup irgendwann auch das Head-to-Head irgendwann 0-12 gestanden hätte. Ich muss aber hier Fritz echt ein bisschen in Schutz nehmen und kann auch zur Beruhigung von Zverev sagen, am Ende wäre es völlig egal gewesen, wer ihm gegenüber gestanden hätte. Also es hätte am Sieger nichts geändert. Eventuell hätte es Zverev, wenn er jetzt überragend serviert hat, vielleicht mal in den Tiebreak gerettet. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas sich dran geändert hätte. Den hätte er auch im Tiebreak nicht geschlagen. Und was Sinner da über weite Strecken spielte, ganz besonders auch in den Momenten, wo es halt wirklich drauf ankommt, das war fast unheimlich. Also ich habe Sinners Aufschlag in dem Jahr auch schon öfter gelobt, aber was der da im ersten Satz serviert hat, also das war ja fast lächerlich. Also 10 Asse, fast 80% erster Aufschläge und ja, es gab auch schon höhere Quoten, aber man muss mal gucken, wie Sinner da auch serviert, wie präzise, das ist wirklich Prime Federer-like. Also und selbst wenn es eng wurde, du konntest wirklich dann die Uhr danach stellen, dass jetzt ein Service, wenn oder ein Ass kommt. Das war wirklich unglaublich. Daher kann ich Fritz echt keine großen Vorwürfe machen. Ich hatte ihn wirklich schon auch kritisiert, wenn ich manchmal das Gefühl hatte, okay, der glaubt ja eh nicht an sich oder gibt nach einem Break gleich auf. Aber ich habe auch keine Idee, was er hier groß anders hätte machen können. Irgendwann stößt du halt an dein natürliches Limit und das war da erreicht. Klar kann man sagen, zweiten Satz bei, ich glaube, 30-30, als er mal diesen komischen Stopp auspackt, muss er das jetzt machen. Aber ganz ehrlich, er muss halt irgendwas probieren. Der war in recht neutralen Positionen in dem Ballwechsel. Die hat er dann eh meistens verloren. Ich verstehe, dass du dann irgendwas dir mal überlegst und probierst. Ich fand sonst echt nicht, dass er da viel schlechter als gegen Zverev agierte. Nur hat sich gegen Zverev oder er hat sich gegen Zverev in dem Ballwechsel einfach wohler gefühlt, weil die sich da teils 30 Mal die Murmel hin, Cross hin und her spielen ohne dass ein Fritz eben direkt in Not gerät. Aber gegen Sinner hat er, wenn er Glück hat, wirklich vielleicht einen Ballwechsel, wo er eine Chance hat, was zu riskieren. Und wenn er den verpasst, ist es eigentlich schon vorbei. Und ich finde schon, dass sich Fritz in der Defensive echt verbessert hat. Das hat man auch gegen Zverev wieder gut gesehen. Aber Sinner und auch ein Djokovic, die können da so präzise und konsequent den Druck auf Fritz erhöhen und den halt doch dann bewegen, dass der da nicht zur Luft kommt. Und dann siehst du da schon, dass er da noch ein bisschen anfälliger ist. Und eine letzte Sache zu Sinner nur noch. Ich habe den Aufschlag erwähnt, aber als er sowohl beim Break im ersten Satz als auch beim letzten Aufschlagspiel bei 15-15 plötzlich diesen Stoppball aus dem Nichts da auspackte und wirklich so perfekt spielte, da habe ich echt gedacht, wenn er den jetzt wirklich auch noch so perfekt wie Alcaraz beherrscht, dann echt gute Nacht, Freunde. Also da dachte ich wirklich, oder auch schon während dem Match, das hat dann auch der geschätzte Kollege Paul Häuser beim Sky-Kommentar am Ende gesagt, wirkte wirklich unspielbar da. Also das war wirklich eine unglaubliche Leistung.
Und das klingt ja jetzt, wenn du das alles so sagst, schon so, als müsste man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass Jannik Sinner momentan echt in so einer richtig eigenen Liga unterwegs ist und wirklich unschlagbar ist. Und ich muss auch dazu sagen, Fritz war ja nicht mal schlecht. Der hatte ja auch gute Werte eigentlich. Der braucht natürlich immer seinen guten Aufschlag und so weiter. Aber bei dem habe ich dann auch immer so das Gefühl, das ist schon bitter, ne? Wenn du dich verbesserst, wenn du ja immer draufpackst, in verschiedenen Bereichen dich entwickelst, aber am Ende ist da eigentlich doch auf längere Sicht immer mindestens einer, der besser ist als du. Und in diesem Fall war das halt Jannik Sinner. Aber zurück zu dieser Frage. Glaubst du oder findest du, dass der wirklich in einer komplett eigenen Liga gerade ist, Jannik Sinner?
Ich meine, wenn man jetzt auf die Woche schaut, wenn man ehrlich ist, Sinners schwerster Gegner, mit dem er die größten Probleme hatte in der Woche, war eigentlich die Champagnerflasche bei der Siegerehrung. Ja, ist so. Wenn der aktuell beste Grundlinienspieler so anfängt zu servieren, wie er das gegen Fritz tat, dann ist Sinner zumindest bei diesen Hallenbedingungen wirklich unschlagbar. Das ist jetzt auch, finde ich, keine sonderlich steile These. Es waren die Besten der Welt jetzt abseits von Djokovic da. Und keiner hat es geschafft, auch nur 5 Spiele in einem Satz zu gewinnen. Also das hat seit der Formatanpassung 2008 hat es kein Spieler geschafft. Kein Federer, kein Djokovic, die das Turnier ja gefühlt 12 Millionen Mal gewonnen haben. Keiner hat es geschafft, so wenig Spiele abzugeben wie Sinner. Und es war jetzt auch keine Aufgabe dabei. Und wenn wir es uns ja auch allgemein anschauen, also 70 Siege bei 76 Matches, Siegquote von über 92%. Und wir könnten sogar, wenn wir wollen, noch an mancher Niederlage rum anmerken, dass gegen Rublev und Tsitsipas, dass er da eindeutig angeschlagen war. Aber das ist einfach beeindruckend. Der hat in jedem seiner Matches in dem Jahr mindestens einen Satz gewonnen. Auch das ist sehr stark. Und das erinnert halt ein bisschen schon fast an die Saison 2006 von Federer, als der auch mal eine unfassbare 90-1 Bilanz gegen den Rest hatte und aber eine 2-4 Bilanz gegen Nadal. So ähnlich ist es ja auch bei Sinner auch. Der hat halt eigentlich nur eine 0-3 Bilanz gegen Alcaraz, die so ein bisschen runterzieht. Mhm. Es wirkt trotzdem so, als müsste Sinner gerade nur Alcaraz eigentlich fürchten, so vom Matchup her, weil der kann Sinner als Einziger ein bisschen aus dieser Komfortzone stoßen. Siehe jetzt das Finale in Peking, als sich Alcaraz dann im Tiebreak plötzlich total in den Rausch spielt und einfach mal 10 Minuten perfektes Tennis spielt. Wenn er das tut, kannst du wenig machen, auch in Sinner. Nur das muss halt Alcaraz erstmal konstant schaffen, damit er das gewinnen kann. Ich weiß, Zverev hat auch sowohl gegen Alcaraz als auch gegen Sinner eine positive Bilanz und sieht in den Duellen auch wirklich besser aus als der Rest. Aber ich mag das Matchup für Zverev mit Alcaraz deutlich mehr als das mit Sinner, also mit diesem Sinner. Weil das einzige Duell in dem Jahr, wo jetzt Sinner wirklich Sinner ist, das hat auch Sinner gewonnen. Und ich tue mich schwer, dass das irgendwie außerhalb von Sand einen anderen Ausgang nimmt. Kaspar Rüth fand ich noch interessant. Der hat ja im Halbfinale dieses Vergnügen gehabt, da so eine gut vergütete Trainerstunde zu bekommen. Der hat gesagt, ja, Jannik schlägt einen schnelleren Ball als Novak Djokovic. Er lässt dir keine Zeit zu atmen. Ich will nicht sagen, dass es einfacher ist, gegen Novak zu spielen, da er der Beste der Geschichte ist. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Rüth gemerkt, okay, die Nole-Fam, die tippt schon in die Tasten. Aber zumindest kann man, hat er noch weiter gesagt, mit Novak mehr Ballwechsel spielen und muss halt keine Angst haben, dass der plötzlich eine Granate die Linie Longline oder Cross schlägt. Das kann ja bei Sinner halt immer passieren. Und ich halte für niemanden im Profisport für völlig unschlagbar. Da spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Man muss auch mal abwarten, wie Sinner jetzt nach dem Davis Cup durch die Offseason kommt und auch was dieses Kass-Urteil bringt am Ende. Das steht ja auch noch aus. Muss man ja sagen, dass da immer noch eine Sperre möglich ist. Nur so gefestigt, wie Sinner momentan wirkt. Und wie er auch bereits nach den ATP-Finals, das ist das Interview danach, also der dachte ja gar nicht ans Feiern, sondern eher schon ans nächste Training und wie er sich noch verbessern kann. Da würde ich mir jetzt als Konkurrenz wahrscheinlich keine zu großen Hoffnungen machen, dass der sich irgendwie da jetzt locker lässt.
Ich finde diese Endschläge und diese Beschleunigung, das, was du da gerade angesprochen hast, von Sinner auch immer so total bemerkenswert. Da fällt mir übrigens gerade was ein. Es hat jetzt nichts mit diesem Thema zu tun, aber ich werfe es trotzdem ein. Philipp Kohlschreiber hat über Justin Engel gesagt, auf die Frage, ob der denn da wirklich von der Power schon mithalten kann bei Sinner und Alcaraz. Da hat er gesagt, er denkt ja. Und da habe ich mich echt gewundert, weil ich so dachte, okay, ist das nicht vielleicht sogar ein bisschen früh, weil die beiden haben ja nun wirklich eine Power, die vielleicht nochmal ein bisschen eine andere ist als bei einem Justin Engel. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Randnotiz. Ich weiß nicht, ob du dazu einen Take noch mit reinwerfen willst. Fällt mir nur gerade ein.
Ja, klar, als Trainer musst du deinen eigenen Schützling ein bisschen stark reden. Muss ich Justin Engel ehrlicherweise auch noch ein bisschen mehr sehen, um das wirklich zu beurteilen. Ich finde schon, dass er richtig Power hat. Ob das jetzt ganz auf dem Tempo von und vor allem der Präzision von Sinner und Alcaraz ist, das lasse ich mal dahingestellt. Da habe ich noch meine Zweifel. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Okay, das auch wirklich nur mal so als Einwurf. Lass uns mit Sascha Zverev weitermachen. Der hat eine starke Gruppenphase gespielt. Und dann kam Angstgegner, muss man ja echt schon so sagen, Taylor Fritz. Das war schon das fünfte Duell in diesem Jahr gegen ihn, wenn man den Laver Cup damit reinrechnet. Zverev hat die letzten vier Duelle verloren. Ich kann mich noch erinnern, ich war 2018 in Wimbledon. Da haben die beiden gegeneinander gespielt auf Court 1, das habe ich gesehen. Da hat er sich auch schon schwer getan, das hat er dann aber noch gewonnen. Aber so in der letzten Zeit, was ist denn da eigentlich passiert und woran hat es vielleicht auch diesmal gelegen?
Naja, also die ATP-Finals waren ja im Prinzip irgendwie Zverevs Tennisjahr 2024 in der Nutshell. Also du hättest seine Saison eigentlich nicht perfekter zusammenfassen können. Er hat lange Zeit fantastisches Tennis gespielt, wo ihn die halbe Welt auch schon zum Mitfavoriten wieder mal erklärte. Und dann reicht es halt in einem großen Match doch wieder knapp nicht. Und einerseits schade, irgendwie ist es aber auch sehr passend, dass seine Saison ausgerechnet mit einem Tiebreak endete, weil, weißt ja, dass ich da seit Anfang des Jahres eine Dauerfehde mit den Leuten habe, die auf Zverevs Tiebreak-Zahlen schauen und dann erzählen wollen, dass er ein großartiger Tiebreak-Spieler ist, weil das war meiner Meinung nach in dem Fall auch wieder ein Problem. Also es war so ein Tiebreak, wo du wirklich siehst, warum seine Bilanz gegen die Topstars nicht ganz so gut ist, um es mal positiv nett zu formulieren, sagen wir so. Ich will nicht unterschlagen, dass er gegen Alcaraz in der Vorrunde auch einen echt guten gespielt hat. Da war die Drucksituation aber ein wenig anders, weil ihm ein Satz eh reichte und es hätte sogar mit einer Zweisatzniederlage reichen können, theoretisch. Gegen Fritz ging es jetzt wieder im dritten Satz um alles. Und der hat ihm eben nicht so leichte Fehler wie Alcaraz geschenkt. Und versteht mich auch nicht falsch, Zverev hat jetzt keinen desolaten Tiebreak gespielt, aber es waren so zwei, drei Fehler, die auch ein bisschen daraus gerührt haben, dass er sich dann in diesen entscheidenden Momenten doch wieder ein wenig zurückzog und lieber erstmal nur zurückspielen wollte. Das ist halt so ein bisschen, was er in der Vorrunde wieder viel besser gemacht hat. Und wegen solcher Szenen in so großen Momenten bin ich immer noch ein bisschen zaghaft, wenn mir jemand sagt, okay, Zverev hat sich da jetzt total geändert. Weil ich sehe auch, dass Zverev wie in der Gruppenphase, teils richtig gutes Angriffstennis spielte, was wir von ihm sehen wollen, was, glaube ich, er auch selbst verstanden hat, wenn ich seinen jüngsten Aussagen glaube. Also, dass ihm das auch klar geworden ist, dass er das tun muss, um gegen Sinner und Alcaraz dauerhafte Chance zu haben. Ich werde nur das Gefühl nicht los, dass tief in ihm drin dieses Abwartespiel so fest verwurzelt ist, dass es in diesen wichtigen Momenten dann irgendwie wieder ausbricht. Und sowas völlig auszuschalten, wo in den Momenten, wo der Instinkt dann übernimmt, ist, glaube ich, echt kompliziert. Und ja, gegen Fritz macht ist es halt dann besonders schwierig, weil, ich meine, wenn wir kurz durchgehen, Satz 1, kurze Ballwechsel, das lag eindeutig mehr Fritz. Danach wurden die Ballwechsel länger, es ist mehr Richtung Zverev gekippt. Im dritten Satz haben es dann aber für mich beide teilweise übertrieben, fand ich, wo dann wirklich, wie schon erwähnt, fast versucht wurde, sich mit den Cross-Duellen einzuschläfern gefühlt. Und klar ist der Hintergedanke von Zverev nicht völlig verkehrt, okay, hey, meine Rückhand ist noch ein Tick besser, aber wenn er den halt nur so oft querspielt und den Longline-Schuss nicht öfter setzt und den dann nur rüberschiebt, das kann Fritz auch ziemlich, ziemlich gut. Und klar hat Zverev manchmal auch versucht, das muss man auch sagen, aber Fritz kann da echt auf der Rückhand besser gegenhalten wie viele und im Tiebreak, wie gesagt, es war nicht so schlimm wie bei den US Open, aber es war halt diesen Tick zu passiv, bis zu viel Cross und dann wird es halt zu einem Münzwurfspiel, wer die Big Points besser spielt, gewinnt und das ging im dritten Satz eindeutig an Fritz. Er hat bei diesen sogenannten Pressure Points, also das sind Punkte bei Breakbällen werden die gezählt oder bei Punkte, die zu Breakbällen führen können. Da hat Fritz 13 gewonnen im dritten Satz, Zverev 6. Und wenn das halt so klar ist, dann gewinnt in der Regel auch der, der da deutlich vorne liegt. Und das war in dem Fall ja auch so.
Ich finde das ganz spannend, was du sagst mit diesen alten Mustern. Also einerseits, wir haben da ja schon öfter drüber geredet bei Sascha Zverev, aber ich finde, das kennt auch jeder Sportler, auch wenn das auf einem ganz anderen Niveau stattfindet. Also jeder von uns oder auch die Leute, die jetzt hier zuhören, hat ja auf dem Tennisplatz gestanden oder ich kenne es zum Beispiel auch vom Tischtennis oder so, dass man vielleicht in Trainingsphasen oder in relativ einfachen Matches versucht, jemand anderes zu sein oder sich anders zu präsentieren. Und wenn es aber dann wirklich eng wird, dass man dann doch wieder in Muster verfällt, die man von früher so kennt. Und das meinst du wahrscheinlich auch mit dem Instinkt so ein bisschen. Das abzuschütteln ist tatsächlich nicht so leicht, aber genau da unterscheiden sich ja, glaube ich, wer ist wirklich ein ganz großer und wer kommt da vielleicht nicht ganz ran. Deswegen wünsche ich mir auch, dass Zverev da vielleicht noch weiter den Schritt in diese Richtung gehen kann. Aber wie bewertest du denn Zverevs Jahr 2024 insgesamt? Der hat ja auch wahnsinnig viel gespielt. Er hat knapp 70 Matches gewonnen. Er hat also einige Höhen auch dabei gehabt. Aber wie es ja in den letzten Jahren auch schon häufiger so der Fall gewesen ist, dieser ganz große Wurf war eben nicht mit dabei. Was ich gut finde ist, also es gab über das Jahr verteilt dann ja hier auch den ein oder anderen Selbstzweifel, wo man auch mal so gedacht hat, als wir diese Pressekonferenztöne da gehört haben, naja und so, was lässt er da jetzt raus? Aber jetzt hat er sich ja dann doch wieder in ein paar Statements auch sehr kämpferisch gezeigt und gesagt, er wird jetzt genau wieder weitermachen und so. Und das finde ich halt schon, also natürlich genau die richtige Einstellung, aber bestimmt auch nicht so leicht, nach Rückschlägen halt immer wieder neu anzugreifen.
Ja, von den Pressekonferenzen war es wahrscheinlich Zveres bestes Jahr. Nein, aber nee, wirklich, also meine ich gar nicht irgendwie negativ, fand ich wirklich. Und auch, ich fand auch so, dass es sportlich, kann man auch argumentieren, dass es seine beste Saison war. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Also 2021, würde ich sagen, war ähnlich gut. Da war seine Siegquote noch einen Tick höher übers Jahr gesehen. Er gewann da auch die ATP-Finals, daher dafür war er diesmal halt einen Tick näher am Grand Slam-Titel und schließt das Jahr sogar als Nummer 2 ab. Auch wenn er jetzt gefühlt, finde ich, schon der drittbeste Spieler in dem Jahr war, das sieht er ja auch ähnlich. Alcaraz war schon noch einen Tick vorne. Dennoch bleiben, und das hat er ja auch selbst gesagt, am Ende halt eben diese einige bittere Niederlage hängen. Was ich halt echt kurios finde, dass er wirklich Alcaraz oft so riesige Probleme bereitet. Und gegen Sinner hat er es auch richtig eng gemacht, auch wenn er da verloren hat. Aber gegen Tsitsipas, Medvedev und Fritz hat er halt in den letzten 5 Jahren eine 11-28 Bilanz. Die er eigentlich so sportlich und in der Weltrangliste abgehängt hat. Aber im direkten Matchup gibt es da immer wieder noch Probleme, weil ich finde, dass er da eigentlich denen auch spielerisch voraus ist. Also Medvedev ist der Einzige, wo ich da noch mithalten könnte, meiner Meinung nach wirklich, aber der kriegt seine Aufschlagprobleme nicht in den Griff halt. Bei Fritz ist es halt, haben wir ja gesagt, schon krass, wie das Matchup da plötzlich gekippt ist. Da muss man für Zverev eigentlich fast hoffen, dass die jetzt mal auf Sand nächstes Jahr gegeneinander antreten, weil da, glaube ich, ist der Qualitätsunterschied dann so groß, dass es dann nicht mehr diese Hemmung allein da nicht mehr ausreichen sollte für Fritz. Im Prinzip hat, wie gesagt, Zverev sonst viele richtige Dinge gesagt, finde ich. Alcaraz und Sinner sind gerade vor ihm. Er muss zusehen, wie er da ausschließen kann. Darf dabei aber auch nicht aus dem Auge verlieren, dass da mit 2, 3 anderen Spielern eben doch größere Probleme er noch hat, wie eben ein Täter Fritz. Und wo ich ein bisschen zweifle, ist, dass er Fritz wirklich so gut bewegen kann wie ein Sinner, damit dieses Problem wirklich dauerhaft zu lösen ist. Für mich die spannendste Frage fürs neue Jahr ist bei Zverev aber, ob er auch auf Hartplatz wieder zum echten Anwärter auf dem Grand Slam werden kann. Oder sind es wirklich nur die French Open, wo er wirklich realistische Titelchancen hat, gute Titelchancen. Er hat dieses Jahr bei den Australian Open ein gutes Zeichen gesetzt mit dem Halbfinale. Ja. Er war nah dran am Finale. Wenn man das aber mal ausblendet, muss man sagen, dass die Resultate auf Hartplatz in den letzten Jahren doch ein wenig schwächer waren als früher. Muss man mal schauen. Eine Sache muss er sich gut überlegen. Du hast sie schon angesprochen. Ich verstehe das jetzt nach seiner Form, nach der Verletzung, dass er da erstmal viel gespielt hat, um sich wiederzufinden. Und in dem Jahr war dann noch diese Nummer 1 so ein heimliches Ziel. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, vom Tisch, so wie Sinner sich da den Vorsprung erspielt hat. Aber da muss ich schon überlegen, ob er jetzt jedes Jahr wirklich 90 Matches spielen will. Er wirkte nämlich teils schon ein bisschen übermüdet und ob er da wirklich auch angeschlagen bei Turnieren antreten will. Also, oder halt wirklich besser die Kräfte für die ganz großen Events zu sammeln. Da muss er sich, glaube ich, schon überlegen, wie er das nächstes Jahr angehen will.
Ja, ich also ich finde auch dieses nach außen tragen, dass man unbedingt die Nummer 1 der Welt werden will, das hat er ja, das behält er ja nicht für sich, das sagt er ja immer wieder, das sagt er auch schon länger. Ja, vielleicht baut das irgendwo auch so ein bisschen Druck auf. Er war ja damals schon mal relativ nah dran und hat es nicht ganz geschafft. Ja, wir müssen noch über einen sprechen, Carlos Alcaraz. Der ist nicht ganz fit in die Finals gegangen. Wir haben ihn da erlebt, auch mit diesem Nasenpflaster, habt ihr zu Hause auch alle gesehen. Man kann aber vielleicht auch generell sagen, dass der sich in der Halle etwas schwerer tut, oder?
Ja, kann man definitiv sagen. Also es ist diesmal halt schwer zu bewerten, aber ist auch kein Geheimnis, dass Indoor-Hardcourt nicht seine Lieblingsbedingungen sind. Würde auch behaupten, dass sie das in seiner Karriere nicht mehr werden. Heißt aber nicht, dass er hier nie gewinnen kann. Also auch Nadal, wo wir auch wissen, dass der sich da schwer tat, war jetzt ein paar Mal bei den ATP-Finals ganz nah dran. Und ich bin mir auch sicher, dass er es geschafft hätte, wenn eben zu Federer nicht auch noch Djokovic gestoßen wäre. Das waren halt dann zwei Dominatoren, die da perfekt gespielt haben bei diesen Bedingungen. Alcaraz ist noch so jung, dass er sich sicher beim Aufschlag zum Beispiel, was wichtig sein wird, noch verbessern kann. Und Sinner wird das jetzt auch nicht 15 Jahre in Folge gewinnen, denke ich zumindest. Ich glaube aber schon in dem Jahr, also auch wenn Alcaraz fit gewesen wäre, hätte er diesen Sinner bei den Bedingungen nicht schlagen können oder irgendwas ausrichten können. Trotzdem macht es aufgrund der Krankheit jetzt nicht viel Sinn, glaube ich, da seine Leistung zu sehr zu hinterfragen. Gegen Rüd hat man schon deutlich gesehen, dass er nicht fit aussah. Das Nasenpflaster hast du ja erwähnt, das hat offenbar gegen Rublev ein bisschen geholfen. Gegen Zverev sah er dann schon wieder besser aus, aber das ist, wie wir wissen, schon ein Matchup, was Zverev gerade bei diesen schnellen Hartplatzbedingungen auch entgegenkommt. Trotzdem sehr eng, also es hat wirklich einen ersten Satz in beide Richtungen kippen können. Anders als Fritz hat ihm eben dann Alcaraz im Tiebreak so zwar auch den einen oder anderen Zauberpunkt gespielt, aber dann eben auch ein, zwei leichte, schnelle Fehler geschenkt. Die Konstanz fehlt da ein wenig einfach. Die Rückhand ist auch so eine Sache, die kann zwar schon gefährlicher werden als zum Beispiel die von Fritz, aber die ist halt nicht so stabil und schon gar nicht so stabil wie die von Zverev. Und da fliegt halt ihm einfach mancher weg, was oft zum Problem wird in Duellen mit Zverev. Und er ist halt auch ungeduldiger. Also wenn Zverev ihn da 10-mal cross auf die Rückhand spielt, dann spielt Fritz halt noch 10-mal die Rückhand. Mhm. Alcaraz nervt es oder ist ungeduldig, geht raus und macht halt den Fehler oft. Und ihm fehlt halt ein bisschen der Aufschlag, den Fritz oder Sinner hat auch. Also, weil wenn Zverev so serviert, wie wir da teils gesehen haben, dann ist es halt mal schwer, dann kriegst du halt einen Satz lang kaum eine Break-Chance. Und das setzt dich natürlich bei deinen eigenen Aufschlagspielen unter Druck. Und wenn du dann halt kaum freie Punkte kriegst, dann kann es halt mal eng werden. Ich wäre trotzdem aber vorsichtig, jetzt ein generelles Matchup-Problem für Alcaraz schon zu sehen, glaube ich. Also wenn es jetzt gegen Zverev geht, weil in dem Jahr ist es jetzt auch 2-2. Alcaraz hat das wichtigste Duell gewonnen in dem Jahr, das war das French Open-Finale. Und ich glaube auch, dass er halt noch mehr Steigerungspotenzial hat. Also nehmen wir Indian Wells raus, da ist es ein bisschen zu langsam für Sinner, aber sonst würde ich an Alcaraz Stelle auf Hartplatz schon lieber gegen Zverev als gegen Sinner spielen, weil es ist einfach, ich sage, Sinner ist auf Hartplatz wirklich gerade in der eigenen Liga für mich. Trotzdem ist auch klar, Zverev ist der eine Spieler, der es Alcaraz aus den genannten Gründen schon sehr unangenehm machen kann. Gerade jetzt, wenn er halt wirklich beim ersten Aufschlag eine so hohe Quote hat und seine Vorhand auch ein bisschen stabiler geworden ist. Also ich bin gespannt, Zverev wird da sicher auch weiter dran arbeiten. Dieses Matchup gegen Alcaraz ist wirklich interessant. Also da weiß Alcaraz auch schon, dass Zverev ihm da wehtun kann.
Dann würde ich vorschlagen, bevor wir zu dem deutschen historischen Doppelerfolg kommen, da müssen wir natürlich auch gleich drüber sprechen, machen wir vielleicht noch so ein kleines Quickfire zu den anderen oder ja, so generell die Frage, was dir vielleicht zu dem Rest noch einfällt. Wir hatten Rüd im Halbfinale schon erwähnt, dann hatten wir Medvedev und Deminor noch in der ersten Gruppe auf den Plätzen 3 und 4. Wir hatten Rublev, den haben wir auch noch nicht angesprochen. Medvedev hat ja wieder ein paar sehr kuriose Dinge da gemacht. Was willst du dir vielleicht noch irgendwie rausgreifen? Musst ja nicht auf alles eingehen.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Ja, ich fange kurz mit einem Halbfinalisten Rüd an, weil der hat es schon verdient. Weil das ist echt verrückt, dass der jetzt bei all seinen drei ATP-Finals-Teilnehmen immer mindestens das Halbfinale erreicht hat. Ist ja wirklich keiner, wo du siehst und denkst, oh, der spielt bestimmt ganz toll auf schnellen, allen Bedingungen, so wie der spielt. Mhm. Und er hat vor den Finals halt auch 9 seiner letzten 11 Matches verloren. Und das waren jetzt keine Top-10-Gegner. Klar hat er gegen Alcaraz auch von dessen Gesundheitszustand profitiert. Aber ich fand seine Leistung gegen Zverev und Rublev über weite Strecken echt besser, als ich vor den Wochen erwartet hätte. Keine leichte Saison, also bis zu den French oder bei den French Open war es ja echt gut. Und dann vor dem Match gegen Zverev hatte er ja dieses Parasitenproblem wohl, wo sich da irgendwas eingeschlichen hat bei ihm, was ihn wohl auch länger beschäftigt hat und wirklich auch ja, außer Gefecht gesetzt hat. Und das war lange nicht ausgestanden und ist schwer zu sagen, wie sehr das jetzt seine restliche Saison beeinflusst hat. Ich hoffe schon, dass das jetzt irgendwie dann jetzt weg ist und er da eine gute Offseason haben kann und dann wahrscheinlich werden wir dann vor allem wieder Richtung Sandplatz-Saison stärker im Auge haben. Rublev und Demenor gab es nicht viele neue Erkenntnisse. Demenor wirkte einfach ein wenig platt und Rublev sucht halt weiter seine Form und auch seinen inneren Frieden, glaube ich. Aber das Thema hatten wir ja öfter schon. Medvedev möchte ich noch kurz erwähnen, weil wir haben ja öfter gewitzelt, dass der 20 Titel hat, aber nicht ein einziger davon am gleichen Ort passiert ist. In dem Jahr hat er dann wohl offenbar keine Alternative mehr gefunden und dachte sich, gut, dann gewinne ich halt gar nicht mehr. Also das ist irgendwie das erste titellose Jahr seit 2017. Den Lever Cup zähle ich mal nicht mit. Bei ihm sind halt zwei Probleme. Einmal der Aufschlag, der ist seit seiner Leistenbruch-OP 2022 nicht mehr wie früher. Da kann man sich wirklich seine Zahlen mal anschauen. Die sind echt interessant seit 2021. Sowohl die Asse, die Punkte über den ersten und über den zweiten Aufschlag, sowie auch der Prozentwert seiner gewonnenen Aufschlagspiel, alle gehen Jahr für Jahr ein wenig nach unten. Wirklich absolut konstant, ohne jede irgendwie Achterbahn, sondern wirklich alle gehen immer ein bisschen weiter nach unten. Und das zweite Problem scheinen halt aktuell die Motivationsprobleme zu sein bei ihm, was dann schnell in Frust umschlägt, wie wir auch gegen Fritz sehen mussten. Und ich habe ihn da bis zu einem gewissen Grad anfangs noch verteidigt, aber ich habe ihn ja auch zuletzt auch schon dafür kritisiert, auch beim Lever Cup. Und er überspannt jetzt den Bogen aktuell ein bisschen. Also das war too much mit den Schlägerwürfen, dieses lustlose Hinstellen dann auch. Also samt Andeutung, er würde jetzt gleich mit dem Griff retournieren. Das kann er bei einer Exhibition machen, aber bitte nicht bei den ATP Finals. Und momentan ist er auch wirklich so, er hat diese Mätzchen ja früher gemacht, vielleicht nicht ganz so krass, aber da hat es eher mal den anderen rausgebracht. Momentan scheint er nur sich selbst rauszubringen. Also ich finde auch, dass seine Worte nach dem Match dann tief blicken lassen. Ich habe meinem Coach beim Training gesagt, dass ich kein Vergnügen mehr empfinde. Er versucht das jetzt zu bekämpfen, was ihm aber augenscheinlich schwerfällt. Er hat auf jeden Fall momentan keinen Spaß mehr, ist genervt von den ständig ewigen Ballwechseln, so wie Tennis gerade ist. Und wenn man nicht die Power von einem Alcaraz oder Sinner hat, könnte man diesen toten Ball einfach nicht beschleunigen und den Punkt beenden. Ich fürchte nur, dass sich da jetzt erstmal wenig dran ändern wird. Also entweder wird er sich darauf einstellen müssen oder halt in der Rangliste weiter nach unten gehen, weil bei den Australian Open hat er direkt Finalpunkte zu verteidigen. Also da wird es für ihn direkt um viel gehen.
Ja, er ist manchmal so ein bisschen weinerlich, ne? Auch ja. Du hast es ja auch schon oft gesagt in den letzten Folgen, damals mit dem inneren Kind und sowas, ne? Und dem aufgehört zu träumen und so. Diejenigen, die hier schon öfter mit dazu oder dazugehört haben, die werden sich daran erinnern. Ja, mal gucken, wie er sich, also was er kann auf Hartplatz und dass er eigentlich da eine ganze Menge kann, das hat er ja schon oft gezeigt, aber vielleicht steht er sich da manchmal auch ein wenig selbst im Weg. Lass uns jetzt aber wirklich aufs deutsche Doppel gucken, weil das war ja echt ein Ding, die müssen wir hier wirklich mal würdigen. Kevin Krawitz und Tim Pütz gewinnen die ATP-Finals im Doppel. Unfassbare Leistung, gewinnen im Finale mit 7-6 und 7-6 gegen Arevalo und Pavic. Es war vor dem Turnier gar nicht so sicher, ob sie überhaupt dabei sein würden. Die haben da auch noch so ein bisschen gezittert, ob es denn überhaupt reicht oder nicht. Dann waren sie an 8 gesetzt am Ende. Dann haben sie im Halbfinale gegen Purcell und Thompson gewonnen. Gegen die haben sie ja in New York im US Open Finale. Ich erinnere mich gut, weil ich es kommentieren durfte, haben sie noch ziemlich deutlich verloren. Das ist doch wirklich jetzt mal was, das hat dann auch in Deutschland hier so ein paar Wellen geschlagen, dass mich zum Beispiel auch so ein paar dann Leute dann so angesprochen, ey, hast du gehört hier, du, die Doppeljungs haben gewonnen und haben den Titel geholt und so. Das finde ich dann schön, sowas mal zu hören, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch extra dafür gekämpft, dass wir da auch einen Live-Ticker zu dem Finale machen. Also war sensationell gut. Kevin Krawitz freut mich immer besonders, weil das ja auch unser allererster Gast bei CrossCode war. Aber genauso freut es mich, dass es endlich für Tim Pütz geklappt hat. Er hat einen Mixed-Grand-Slam-Titel schon mal eingefahren, aber im Doppel hat es bisher da noch nie geklappt. Und dass er jetzt mal wirklich die Finals gewonnen hat, ist echt ein schöner Erfolg, weil er ein echt guter Doppelspieler ist. Du hast angesprochen, der Saisonverlauf war nicht leicht, aber dann Richtung Ende des Jahres immer bessere Form gezeigt. Finale der US Open, ja, wie du gesagt hast, gegen Purcell und Thompson da verloren. Und das, wenn wir da jetzt kurz auf das Halbfinale eingehen, das war echt dramatisch. Also hab das wirklich verfolgt, auch teils dann beim Essen noch. Und das war bei 2-6 und 0-2, hat dann sogar das Doppelbreak gedroht beim Deciding Point. Da habe ich echt nicht mehr viel auf sie gegeben, muss ich zugeben. Das war zu einseitig bis dahin. Aber wie sie sich da gesteigert haben und das noch gedreht haben, wirklich Hut ab. Klar, der Match-Tiebreak war dramatisch. Abgewehrter Matchball, brauchst dann auch manchmal ein Quäntchen Glück. Und in dem Fall auch ein bisschen einen nervösen Purcell, der dann schon ein bisschen zu flattern bekam und auch den ein oder anderen Doppelfehler einstreute. Aber Finale war dann auch super. Also rein ästhetisch jetzt nicht mein Lieblingsmatch. Das war dann doch ein bisschen sehr Surf-dominant. Und ich dachte schon bei 2-2, komm, lasst uns einfach direkt zum Tiebreak springen. Aber sich da dann wirklich keine Blöße zu geben bei eigenem Aufschlag und dann auch im Tiebreak in diesen Drucksituationen jeweils so zu performen, ganz groß wirklich. Und ja, du hast gesagt, obwohl sie in 8 gerade reingerutscht sind noch, trotzdem hat es auch wieder gezeigt, Doppel kann gerade jeder jeden schlagen. Also es gibt für mein Empfinden, ich bin nicht der ausgewiesene Doppelexperte, aber was ich so immer bei Grand Slams sehe, ich sehe jetzt nicht, dass es so ein richtig überragendes Duo gibt wie die Bryan-Brüder früher. Und klar, jetzt hoffe ich halt vor allem, dass das bei ihnen noch ein bisschen im Tank übrig ist, weil wir bräuchten sie jetzt natürlich auch im Davis Cup, weil wenn wir da im Einzel einen Sieg einfahren, dann reicht es ja, haben wir zumindest mit unserem Doppel ganz gute Karten, würde ich behaupten.
Ja, vorsichtig. Eine Niederlage haben die beiden, ne? Ausgerechnet gegen Kanada. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber klar, das ist natürlich eigentlich ein Fund, was wir da haben. Lass uns einen Strich drunter machen unter die ATP-Finals. Wir haben ansonsten den Billie Jean King Cup, der läuft gerade noch. Italien steht fest als Finalist, höchstwahrscheinlich gegen Großbritannien. Schauen wir gleich noch drauf. Die spielen gerade gegen die Slowakei. Dann natürlich das Davis-Cup-Thema mit Spanien und Rafa Nadal auch. Aber vielleicht noch erst kurz zu den WTA-Finals, weil wir jetzt ja auch über die ATP-Finals gesprochen haben. Da haben wir das Finale erlebt zwischen Coco Gauff und Jim Wenjing. Bist du da überrascht gewesen, dass das Finale war?
Ein bisschen, aber nicht sehr. Also wenn du mich gefragt hättest vor dem Turnier, wäre ich schon mit Sabalenka gegangen. Aber, und das müsst ihr mir jetzt einfach glauben oder auch nicht, ich hätte danach schon Coco Gauff und Qin Wenjing genannt, weil einfach Swiatek und Rybakina ja eine noch längere Pause hatten. Hatte ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass mich Gauffs Spiel in Wuhan auch schon sehr beeindruckt hat. Klar, sie hat gegen Sabalenka ganz knapp in 3 Sätzen verloren, aber das war einfach aufgrund von einer lächerlichen Anzahl an Doppelfehlern. Also ich glaube 21 waren es. Sie war in dem Ballwechsel echt die bessere Spielerin und das gegen die Spielerin des Jahres, die inzwischen auch völlig verdient Nummer 1 ist. Ein klein wenig ärgert es mich schon, Gauffs Sieg, aber nicht, dass ich ihr das nicht gönne, überhaupt, nee, darum geht es überhaupt nicht, sondern ich hatte eigentlich eine Bold Prediction für nächste Woche geplant. Die wird jetzt wahrscheinlich euch nicht mehr ganz so bold vorkommen, aber das hört ihr dann nächste Woche. Ich finde nur, wenn man anschaut, was Gauff in diesem Jahr, das jetzt gar nicht überragend war, aber wenn man sich anschaut, was sie da trotzdem noch erreicht hat, obwohl sie halt 2 riesige Schwächen in dem Jahr hatte, also zu ihrem Vorhandproblem kam ja in dem Jahr auch noch dieses riesige Aufschlagproblem. Und dann erahnt man, was für ein Potenzial die hat. Also ich habe ja direkt danach schon gesagt, dass es mir gefällt, dass sie bei ihrem Coach mit Matt Daly da auch jetzt nicht irgendwie nach Berühmtheit oder bisherigen Erfolgen auswählte, sondern wirklich gezielt einen suchte, der als Spezialist für Griffveränderungen gilt. Und ich finde, das scheint sich schon auszuzahlen. Also ihre Vorhand war bei den Finals eigentlich, mit Ausnahme des Matches gegen Krejcikova vielleicht, da hat sie ein bisschen gewackelt, aber ansonsten sah die recht stabil aus. Und auch der zweite Ausschlag, abseits vom Match gegen Swiatek, war der deutlich verbessert. Sie haben daran auch ganz, sieht man eigentlich, dass sie daran wirklich was geändert haben. Sie bereitet sich ein bisschen anders auf den Aufschlag vor, hat den Griff ein bisschen an, hält den ein bisschen anders. Und wenn sie da jetzt mit Daly eine komplette Offseason dran arbeiten kann und das halbwegs in den Griff kriegt, ist keine Garantie, aber möglich, dass das dann noch besser funktioniert. Und dann, glaube ich, darf sich der Rest richtig warm anziehen, weil sie ist bereits eine der besten Returnspielerinnen der Tour, die wahrscheinlich beste Athletin, hat eine überragende Rückhand. Und ist abseits dieses zweiten Aufschlags auch mental mit die beste Spielerin, die wir im Damen-Tennis haben. Also ich habe Gauff für nächstes Jahr weit oben auf der Rechnung, kann ich schon mal sagen. Und für Schengen gilt an sich Ähnliches, aber ich sehe sie noch ein wenig dahinter. Weil wenn ich mich nicht verzählt habe, ist ihre Bilanz gegen Sabalenka, Swiatek, Gauff und Rybakina bei 2-15. Viele der Duelle waren nicht mal eng. Klar sind auch ältere Duelle dabei und sie hat sich ja jetzt zunehmend verbessert und die Duelle werden auch enger. Daher erwarte ich auch, dass sie dann in Zukunft auch immer wieder mal oder öfter eine gewinnen wird. Das einzige Matchup mit Sabalenka, das ist, glaube ich, unangenehm für sie und könnte ein bisschen länger noch ein Problem bleiben.
Bin auch sehr gespannt bei Goff, weil es ja dann echt relativ wechselhaft gewesen ist. Sie hat uns echt schon gezeigt, ich meine, sie ist immer noch total jung, was sie spielen kann. Dann dieser kleine Bogen nach unten und jetzt auf einmal wieder so weit oben. Also spannend. Bin ich auch immer gespannt, was es dann nächstes Jahr geben wird. Auch hier vielleicht so ein bisschen Quickfire-mäßig, was wir sonst noch für Erkenntnisse haben. Ich werfe auch noch mal ein paar Dinge mit rein. Sabalenka hast du jetzt ja schon so ein bisschen thematisiert, hat das Halbfinale verloren. Krejcikova war im anderen Halbfinale. Die ist ja nur wegen des Wimbledon-Sieges eigentlich mit dabei. Das ist ja auch diskutiert worden, ob diese Regel Bestand haben sollte oder nicht. Rybakina, die hat ja in letzter Zeit, haben wir auch schon drüber gesprochen, viel durchgemacht. Die Trennung von Vukov, dann die News mit Goran Ivanisevic. Da ist man natürlich auch gespannt, was wird das für eine Kombination sein dann. Auch Iga Świątek mit Trainerwechsel. Also da habe ich wirklich das Gefühl, dass da irgendwie insgesamt viel los ist. Und ich finde auch, ich glaube, man muss einfach denjenigen, die da jetzt wirklich Veränderungen an den Tag legen. Ich glaube, denen muss man jetzt einfach ein bisschen Zeit geben.
Ja, also bei den Damen gibt es auf jeden Fall einige spannende Fragen für nächste Saison. Also wenn ich auch noch mal kurz gucke auf die Finals, Sabalenka, ja, also die sahen in den ersten zwei Matches extrem stark aus und dann ja, ging es gegen Rybakina nicht mehr um alles. Da hat sie im dritten Satz ein bisschen locker gelassen, aber gegen Goff wurde es dann einfach ein bisschen zu kompliziert für sie, weil die einfach alles rausgelaufen ist und dann hat ihr, glaube ich, ein wenig die Frische am Ende gefehlt, um das zu kontern, aber da mache ich mir für nächstes Jahr gar keine Sorgen. Rybakina, du hast es erwähnt, da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt mit Goran Ivanisevic so klappt und wird, wenn die da eine Offseason zusammen haben. Ich erwarte sie eigentlich danach offensiver, noch kompromissloser, mehr Zug zum Netz auch. Also so zumindest hat es Ivanisevic mit Marin Cilic ein bisschen gemacht, mit der ich sie am ehesten noch vergleichen würde, weil ich glaube jetzt, der Vergleich mit Novak Djokovic wäre nicht ganz fair. Ja, Krejcikova wird, glaube ich, eine Wundertüte bleiben, so eine Art Kasper Rüd, nur halt nicht so auf einen Belag beschränkt. Und ich glaube, dass sie noch höheren Ausschlag nach oben hat, sprich auch mal einen Grand-Slam-Titel, das haben wir ja schon gesehen. Danach können aber auch 10 Erstrunden-Niederlagen folgen, das ist auch möglich. Mich hat ein bisschen amüsiert, dass die WTA zur Promo vor dem Turnierstart über Krejcikova den Tweet verfasst hat. Barbora Krejcikova hat es mit den wenigsten Siegen über das Jahr gesehen zu den WTA-Finals geschafft. Seit Lindsay Davenport in 2002. Fand ich jetzt kein so großes Kompliment, dass du das so nach vorne stellst, aber okay.
Im Gegenteil.
Ja, eigentlich. Gut. Nee, aber zu Świątek kurz noch, weil, beziehungsweise erstmal eine coole Statistik eigentlich, weil auch wenn sich die Reihenfolge geändert hat, ist es ja so, dass Świątek und Sabalenka jetzt 2 Jahre in Folge in 1 und 2 positioniert sind. Und das hat es das letzte Mal bei der WTA halt echt 1999 und 2000 gegeben. Da waren es Martina Hingis und Davenport. Also das ist wirklich schon eine Ewigkeit her. Und zu Świątek spielen ein bisschen. Ja, da gab es gute Anzeichen. Also ihre 10 Asse gegen Krejcikova. Also so viel hat sie schon lange nicht mehr geschlagen. Und das ist sicher etwas, was sie, glaube ich, in Angriff auch nehmen können, dass es sich beim Aufschlag noch ein wenig verbessert. Das ist auch was, glaube ich, Wim Fisette ganz gut kann und dafür bekannt ist. Und ansonsten, man hat ein bisschen gemerkt, dass ein bisschen Spielpraxis fehlt. Wie du sagst, muss man ein bisschen Geduld haben. Beim Billie Jean King Cup, jetzt hat sie es auf alle Fälle gut gemacht, was ich gesehen habe, auch wenn es jetzt im Halbfinale gegen Italien knapp nicht gereicht hat. Aber das lag jetzt nicht an ihr. Sie hat im Einzel abgeliefert.
Lass uns doch jetzt mal, genau, weil wir jetzt gerade bei dem Billie Jean King Cup sind, auch da weiter drüber sprechen. Also das erste Halbfinale, Italien gewinnt mit 2-1 gegen Polen, Errani und Paolini mal wieder im Doppel. Das ist einfach auch stark, dass die beiden sich dann da irgendwie immer durchsetzen. Und das zweite läuft gerade, das zweite Halbfinale Großbritannien gegen die Slowakei. Da steht es 1-0, wobei es auch bald 2-0 stehen könnte. Ich schaue noch mal gerade, Bolter führt gegen Schramkova, hat den ersten Satz mit 6-2 gewonnen. Bist du überrascht von dem ganzen Verlauf, so wie es jetzt hier nach hinten raus gekommen ist?
Ja, also ich finde schon, dass das zwei Mannschaften sind, die man recht weit erwarten konnte, also mit jetzt Italien und Großbritannien. Slowakei überrascht, die hätte ich jetzt nicht im Halbfinale getippt, gebe ich ehrlich zu. Ansonsten habe ich halt neben dem deutschen Duell mit Großbritannien am meisten von Polen gesehen, muss ich sagen. Da waren echt ein paar spannende Duelle dabei. Also halt Świątek gegen Badosa oder dann vor allem auch das Duell mit Tschechien, auch wenn da Muchova leider nicht mitspielen konnte. Aber Świąteks Duell mit Linda Noskova, das war für mich das beste Match, was ich in der Woche gesehen habe. Wie gesagt, wenn man das Duell auf dem schnellen Hartplatz hat, dann kriegt man da echt immer richtig, richtig gutes Tennis geboten. Und ja, und dass Świątek dann nach diesem intensiven Duell, was sie wirklich in drei Sätzen dann mit 7-5 gezogen hat, dann nochmal rausgeht und dann mit Landsfrau Kawa auch noch dieses Doppel gegen die klar favorisierten Tschechinnen um Sinjakova Buschkova gewinnt, das war echt eine große Leistung. Und man unterschätzt dann manchmal, dass Świątek doch eine ganz gute Doppelspielerin ist. Ja, und genau, es hat dann gegen Italien nicht ganz gereicht gegen die Olympiasiegerin Errani Paolini, die eben jetzt im Finale stehen, wie du schon gesagt hast. Und jetzt eben, genau, schauen wir mal, ob Großbritannien oder Slowakei folgen. Es sieht sehr nach Großbritannien aus, hast du ja erwähnt. Die, finde ich, auch machen einen richtig starken Eindruck. Also Emma Raducanu und Katie Bolter bisher in allen Einzelnen sehr souverän gewesen. Ja, und dann, wenn ich tippen soll, Finale. Also Italien fehlt halt so ein wenig die zweite Spielerin, auch wenn Ponsetti gegen Polen das wichtige Einzel gewonnen hat. Aber Ich glaube nicht, dass es für Raducanu reichen wird, egal wen die da aufstellen. Insofern muss Paolini eben dann gewinnen. Und dann hätten ja die Italienerinnen eigentlich im Doppel dann schon einen Vorteil, wenn das klappt. Weil Errani Paolini ist schon ein stärkeres Doppel als alles, was Großbritannien aufstellen kann. Also Ich würde spontan auf Italien tippen, du kannst aber gern dagegen halten.
Boah, ja, will ich glaube ich gar nicht. Also es wäre jetzt nur so ein ich will das ausgleichen Tipp und setze auf die andere Nation. Ich lasse das einfach mal so stehen, würde ich sagen. Aber weil wir gerade schon auch über Großbritannien gesprochen haben, müssen wir natürlich auch noch über das deutsche Team sprechen. Achtelfinale, also erste Runde, recht klare Niederlage gegen Großbritannien. 0-2, Jule Niemeyer hat verloren, 4-6 gegen Raducanu, die echt ganz gut drauf ist momentan, da muss man sagen. Mhm. Und Laura Siegemund hatte wirklich wenig Chancen gegen Katie Bolter. Hast du da, also klar, die sind schon als Außenseiter reingegangen in dieses Match, das würde ich schon sagen, aber hast du da vielleicht ein bisschen mehr erwartet?
Ja, nicht viel, also ehrlicherweise. Es spiegelt einfach diese aktuell schwierige Situation wider, wo wir uns im Moment befinden. Also ich mache da auch keiner irgendwie einen großen Vorwurf, nur rein von der Form. Nicht vom Potenzial, aber von der Form, die ich so in den letzten Wochen gesehen habe, haben wir gerade keine Top-50-Spielerin. Das zeigt das Ranking, das zeigen aber auch die Matches. Niemeyer hat gegen Raducanu alles versucht. Man kann ihr wirklich nicht fehlenden Kampfgeist oder sonst was vorwerfen. Kam am Ende auch fast nochmal ran, als Raducanu ein bisschen zu flattern begann. Aber die hat einfach an dem Tag besser serviert sowieso richtig gut die Woche und sich dann wirklich bis 6-4, 5-2 fast alle Big Points gewonnen, wo Niemeyer dann auch ein bisschen zu viele Fehler machte. Siegemund, ja, war dann echt chancenlos gegen die Power von Bolter. Also das war sogar einseitiger, als ich es erwartet hatte. Und ja, wir sind halt jetzt in den Jahren nach der Golden Generation in einer schwierigen Phase, weil uns einfach wirklich dahinter wirklich mindestens eine ganze Generation aus verschiedenen Gründen komplett weggebrochen ist. Die jetzige Generation braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise manche Talente, also zum Beispiel eine Julia Stuschek, die ist halt erst 16, müssen wir einfach noch mehr Geduld haben und hoffen, dass inzwischen die etwas Erfahreneren wie Niemeyer, Lüsch, Schunk und so weiter jetzt mal gesund durch die Offseason kommen und dann vielleicht im nächsten Jahr wieder öfter zeigen können, was sie ja wirklich in der Vergangenheit ja auch schon angedeutet haben.
Ja, und dann haben wir jetzt noch nach hinten raus ein relativ großes Thema nochmal mit dem Davis Cup. Das ist natürlich jetzt aus vielerlei Hinsicht total interessant. Also sehr viele Journalisten sind natürlich vor Ort in Malaga und da geht es natürlich auch in erster Linie um Rafael Nadal, ist doch klar. Aber für uns ist natürlich auch spannend das deutsche Viertelfinale gegen Kanada. Mittwoch ab 12 Uhr, ich darf das für The Zone kommentieren, freue mich schon sehr, bin echt gespannt. Die spielen ja mit Shapovalov, der ist momentan wieder ganz gut drauf, der hat ein Turnier gewonnen, die spielen aber ohne Felix Auger-Aliassime. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Sascha Zverev, da geht es natürlich dann auch wieder um den Terminkalender und wann nimmt man sich mal eine Pause, dass der nicht mit dabei sein wird. Also Struff wird spielen und dann ist eben so ein bisschen die Frage, wer noch im Aufgebot sein wird, das können wir jetzt noch nicht sagen. Natürlich haben wir ein super gutes Doppel, aber ich hatte es vorhin schon mal angerissen, Krawitz und Pütz werden auch irgendwo im Hinterkopf noch gespeichert haben, dass sie ein einziges Mal im Davis Cup verloren haben und das war nämlich genau gegen Kanada. Es war auch ein Viertelfinale damals mal gegen Shapovalov und Auger-Aliassime. Das ist das eine Thema. Ach komm, machen wir's, splitten wir es kurz auf, bevor du noch vielleicht einen Take zu Rafa Nadal und dem Abschied mit reingibst. Vielleicht erstmal einmal kurz zu diesem deutschen Spiel.
Ja, also bei Deutschland wird es darauf ankommen, dass wir zumindest ein Einzel gewinnen. Wie gesagt, dann haben wir gute Chancen mit Gravitz und Pütz. Du hast schon erwähnt, das ist keine Sieggarantie oder sonst was. Ich glaube schon, dass die aber Lust auf Revanche haben, weil sie haben ja von 14 ihrer gemeinsamen Doppel 13 gewonnen, eben nur gegen Kanada 2022 nicht. Also ich glaube schon, dass sie da richtig heiß werden. Und ja, im Einzel, also wir haben alle Chancen. Ogier Alesim fehlt eben, nicht, dass der jetzt in Überform wäre. Denis Shapovalov hat eben mit dem Turniersieg in Belgrad aufhorchen lassen. Also das wird ein enges Duell mit Struff sicher. Und das zweite Einzel ist dann völlig offen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob Daniel Altmaier oder Jannik Hanfmann spielen werden. Und auf der anderen Seite ist auch noch die Frage, spielt da der junge Diallo, den ich ganz interessant finde, oder setzt man dann doch auf die Erfahrung von dem Milos Raonic? Also das kann in beide Richtungen gehen. Und klar, ich sage im Doppel, ich sehe uns da schon vorne, aber klar, es muss immer erst gespielt werden. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig enges Duell, auch ohne Zverev. Mit Zverev werden wir natürlich klar favorisiert.
Ich freue mich auf diese ganze Stimmung da vor Ort und ich freue mich natürlich auch auf das, was heute dann schon laufen wird, je nachdem, also wann ihr das jetzt hört. Wir nehmen jetzt gerade auf am Dienstagnachmittag und noch wissen wir nicht zu 100%, obwohl du, Stefan, mir schon gesagt hast, es berichten schon einige darüber, dass Rafael Nadal spielen wird. Es ist natürlich die Rede von dem Viertelfinale Spanien gegen die Niederlande. Ja, man weiß es noch nicht zu 100%, weil es noch nicht auf der Website steht, die Aufstellungen sind noch nicht komplett raus, dass man ihn irgendwie in irgendeiner Form bringen wird. Ich glaube, das geht gar nicht so richtig anders. Aber dann war oder ist halt immer noch die Frage, spielt er tatsächlich im Einzel, spielt er im Doppel? Und was passiert dann alles da? Was passiert, falls sie das verlieren sollten? Vielleicht, wenn sie es gewinnen, was auch kein Selbstläufer ist gegen die Niederlande, vielleicht gibt es dann sogar das Duell gegen das deutsche Team. Also das ist jetzt wirklich, finde ich, spannend, was jetzt in den nächsten Stunden so passieren wird da in Malaga.
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe alles, was ich gelesen habe, und ich vertraue diesen Informationen auch, wird Nadal dieses Einzel gegen Botik van der Sandschulp spielen. Er hat sich für ready eingeschätzt und aufgestellt. Also ich weiß, David Ferrer ist der Coach, aber sind wir ehrlich, das hat er ganz allein entscheiden dürfen. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich glaube, ganz Spanien oder die meisten zumindest gefühlt freiwillig auf den Davis-Cup-Titel verzichten würden, wenn Nadal dafür einen gebührenden Abschied kriegt. Ich bin gespannt. Also das letzte Training sah wohl ganz gut aus gegen Alcaraz. Das war auch so ein Trainingsmatch, wo 4-4 war, wo sie aufgehört haben. Also wie gesagt, zu viel Prognosen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht machen, weil wenn die meisten von euch das hören, ist es vielleicht sogar schon rum. Sollte es zum Doppel kommen, bin ich wirklich gespannt, wer spielt, ob es Nadal-Karas wird oder man, nachdem ja Alcaraz als auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war vergangene Woche, ob man dann doch mal mit der Paarung Nadal und Granollers versucht, was ich ganz spannend fände. Die haben jetzt auch die Woche zusammen trainiert und wie gesagt, Granollers ist halt ein fantastischer Doppelspieler. Bin gespannt, ob wir auch Djokovic sehen. Die jüngste Info von der Marca ist wohl, dass der aktuell noch in Marbella ist, aber zu Nadals Abschied reisen wird, sofern der Spanien heute gewinnt. Also auch das noch ein zusätzlicher Anreiz, nein. Aber auf jeden Fall auch nett. Wäre toll, wenn er da erscheint. Und Federer, glaube ich, wird jetzt erstmal nicht kommen, so was ich verstanden habe. Aber wer es noch nicht gesehen hat, der hat natürlich einen sehr schönen Brief an Nadal verfasst auf seinen Social-Media-Accounts. Den kann man, glaube ich, sich mal durchlesen, wenn man noch nicht hat. Genau. Und dann noch eine letzte Anmerkung von uns. Für alle, die es mit Nadal auch halbwegs was anfangen können, haben wir eine gute Nachricht. Also sofern es bei mir gesundheitlich keine Rückschläge gibt, planen wir für dieses Jahr wahrscheinlich ab Mitte Dezember noch Nadal-Sonderfolgen. Dazu dann in der nächsten Folge vielleicht schon ein bisschen mehr. Da haben wir dann auch ein paar Überraschungen geplant übrigens. Und genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, weil nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich auch wieder zu dritt sein und ein bisschen auf die Saison zurückblicken und natürlich aber auch auf den Davis Cup vor allem schauen.
Ja, du hast es angesprochen. Nächste Woche sind wir also schon direkt wieder da. Es ist wirklich hier so Ende November. Es geht nochmal richtig rund in der Tenniswelt, würde ich auch sagen. Also diesmal keine lange Crosscourt-Pause. Nächste Woche sind wir wieder da. Und auf diese ganze Nadal-Sache freue ich mich natürlich auch. Da wollen wir sehen, dass wir da nochmal schön eintauchen in das Ganze. Stefan, danke dir für heute. Und ich hoffe, euch zu Hause hat Spaß gemacht, das Zuhören. Und dann schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.